herzliches Grüß Gott wieder zur 99. Lehreinheit der Bibelschule für Menschenspezialisten, neutestamentliche Lebensschule für Menschen, die ganz einfach ein siegreiches Leben in Christus leben möchten, über den Dingen stehen möchten, regieren und herrschen möchten und wirklich Reich Gottes Himmel auf Erden, auf dieser Erde erleben möchten. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Wir haben letzte Woche bereits begonnen, zu diesem Thema zu sprechen, das Fundament des Wohlstandes. Wenn du ein Leben im Wohlstand leben möchtest, dann braucht es zuallererst ein Fundament. Und da gibt es einige Spielregeln, einige Hausverstandsspielregeln, die dem Wort Gottes wirklich entsprechen. Und wenn wir die kennen und danach leben, danach handeln, werden wir leben. Jesus hat immer wieder gesagt, handelt danach und ihr werdet leben. Ich möchte jetzt einmal kurz wiederholen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, in der letzten Einheit. Wir müssen rufen, fordern und befehlen. Rufen. Erinnere dich in Johannes Kapitel 1, wo Johannes der Täufer gesagt hat, ich bin der Rufende in der Wüste. Der Rufende in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Rufender in der Wüste, ausrufen, bekennen. Jesus Christus kommt bald. Seinerzeit vor 2000 Jahren hat Johannes der Täufer die Menschen vorbereitet auf das Kommen des Messias. Und auf einmal ist der Messias vor ihm gestanden und hat der Johannes gesagt, er ist es, er ist es, der vor mir war und nach mir sein wird. Und auch genauso ist heute für uns. Wir sind auch Rufende in der religiösen Wüste da draußen, Rufende in der Weltsystemwüste. Wir haben so viele Wüsten in der heutigen Zeit. Die Menschen leben in alten Arten von Wüsten, nur weil sie das lebendige Wasser, Jesus Christus, noch nicht kennengelernt haben. Und ist der, der er ist. Viele Menschen kennen Jesus Christus dem Namen nach. Es gibt auch welche, die kennen ihn etwas näher, oder ist ihren Herrn und Erlöser. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du ihn auch kennst, oder ist dein Haupt. Und du bist sein Leib. Ein Riesenunterschied. Also, wir sind Rufende in der Wüste. Rufende in der Wüste. Und die Frage ist, hörst du meine Stimme? Hörst du meine Stimme, wenn ich rufe? Wir bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und dass sein Wiederkunft unmittelbar bevorsteht am Ende des 6. Jahrtausends nach Adam und Eva, nach dem Sündenfall von Adam und Eva und am Beginn des 7. Jahrtausends, dem Millennium, dem tausendjährigen Reich, das Jahr des Herrn, das Jahrtausend des Herrn. Dann müssen wir hereinfordern, und herausfordern. Wir müssen ins Reich Gottes hereinfordern, was uns gehört, was die Welt uns gestohlen hat, weil sie uns angelogen hat. Die Welt hat uns angelogen und hat uns immer eingeredet, dass der Welt alles Mögliche gehört und wir Christen müssen arm sein, haben uns bestehlen lassen, über Jahrhunderte bestehlen lassen, unsere Erbschaft in Christus. Und wir müssen sie wieder hereinfordern, diese Erbschaft, unser Eigentum hereinfordern in das Reich Gottes, in den Leib Christi. Und herausfordern müssen wir das, was Gott in dich hineingelegt hat. Gott hat in jeden Menschen gewaltige Talente und Fähigkeiten und Potenziale hineingelegt. Bei manchen Leuten sind sie verschüttet worden, im Elternhaus bereits oder im Schulwesen verschüttet worden, die Talente und Potenziale und Fähigkeiten. Und bei manchen Menschen wird es einfach nur spazieren getragen und aus Mutlosigkeit werden die Talente nicht eingesetzt. Weil man Angst eingeredet wurde, es könnte was passieren, wenn ich mit diesem Talent etwas tue. Vielleicht kennst du jemanden. Das ist unsere Aufgabenstellung. Und die dritte ist, vollmächtig befehlen. Wir haben Vollmacht und Autorität über alle Macht des Feindes. Und der Feind tut mit uns, was man will, wenn wir ihm nicht den Befehl geben, seine Hände wegzutun von dem, was uns gehört, seine Hände wegzutun von unserem Körper, seine Hände wegzutun von unseren Finanzen, seine Hände wegzutun von unseren Familien oder was immer er glaubt, beherrschen zu können. Wir haben die Vollmacht im Namen Jesu Christi und die Autorität über alle Macht der Finsternis. Haben wir alles in der Bibelschule ausführlich gelernt. Und die Frage jetzt am Beginn der zweiten Stunde zu diesem Thema, womit beginne ich? Womit soll ich denn beginnen, um diesen Wohlstand, für den Gott sein Blut vergossen hat, dieses Wohlergehensleben, dieses wunderbare Himmel auf Erdenleben, wo soll ich denn beginnen, das erleben zu können? Die Spielregel, die Gott eingesetzt hat, heißt das Gesetz von Saat und Ernte. 1. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 22. Solange die Erde besteht, und sie besteht noch, wird nicht vergehen das Gesetz von Saat und Ernte. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Galaterbrief steht, Gott lässt seine nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir haben das ausführlich alles besprochen. Ich tue nur zusammenfassen. In diesen beiden Stunden, oder vielleicht brauchen wir 3 Stunden für die Zusammenfassung. Wir brauchen ein Fundament. Jetzt, wo wir am Ende der Bibelschule zugehen, geht es darum, dass wir den Punkt finden, von dem wir aus starten können in ein siegreiches Leben. Raus aus der Wüste, hinein ins verheißene Land. Die Spielregel heißt Saat und Ernte. Gott lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Jeder Bauer weiß das. Wenn du Unkraut säst, kannst du keinen Weizen erwarten. Wenn du Weizen säst, wirst du Weizen ernten. Wenn du Hafer säst, wirst du Hafer ernten. Wenn du Kartoffel säst, wirst du Kartoffel ernten. Das kannst du nicht ändern, egal wie du heißt, egal wie gescheit du bist, egal wie viel du studiert hast, du wirst es nicht ändern können. Das Gesetz von Saat und Ernte gilt aber auch für uns, nicht nur für den Bauern. Weißt du, es ist uns so gesagt worden, das braucht man nicht lernen in der Schule, das ist was für die Bauern. Sie haben uns nicht gesagt, dass jedes Wort, das wir sprechen, ein Samenkorn ist und nach seiner Art reproduziert. Sie haben uns nicht gesagt, dass die Herzen unserer Kinder, die Herzen unserer Mitarbeiter, die Herzen unserer Partner, Menschen um uns herum, unsere Ackerböden sind. Und die bringen genau das zurück, was wir hineingesprochen haben. Das Wort ist das Samenkorn. Das Same ist das Wort. Markus Kapitel 4. Was sprichst du? Tod und Leben liegen in der Macht deiner Zunge. Haben wir alles ausführlich gelernt. Mit deiner Zunge gestaltest du deine Zukunft. Verstehst? Das, was du sprichst, ist das, was du erlebst. Was du mit deiner Frau, mit deinem Mann hineinsprichst in sein Herz, in ihr Herz, ist das, was zurückkommt. Du wirst es nicht ändern können. Es ist uns nicht gesagt worden in der Schule, dass jedes Wort ein Saatgut ist, ein Samenkorn ist. Jede Handlung, die wir setzen, ein Samenkorn ist. Jomer hat es irgendwann mal formuliert, Ursache und Wirkung. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ja, stimmt, ja. Aber es geht ja zurück auf das Gesetz von Saat und Ernte. Es ist viel bildhafter, wenn wir in diesen Worten sprechen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer gar nichts sät, wird gar nichts ernten. Wir bestimmen das Maß. Mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du gemessen werden. Wenn du lauter kleine Ernten einfährst, beklag dich nicht bei anderen, hast wahrscheinlich nicht viel gesät, warst nicht großzügig genug im Umgang mit anderen Menschen, warst ein kleinkarierter Typ, einzügig, geizig, etc. Und aber möchtest aber die große Ernte haben, natürlich. Nein, Gott lässt seinen nicht spotten. Er ist kein Anseher der Person. Gott lässt sich nicht imponieren von irgendetwas, von irgendeinem Menschen imponieren, oder irgendeiner Tat imponieren. Nein, er hält sich an seine Spielregeln. Saat und Ernte ist das Gesetz, das dieses Erde hier regiert. Ob dir das gefällt oder nicht, ist nicht das Thema. Bist du großzügig, geht's dir besser. Bist du kleinlich, geht's dir schlechter. Bist du ein Unkraut sehender Mensch, dann wirst du Unkraut ernten in deinem Leben. Bist du ein Weizen sehender Mensch, wirst du Weizen ernten in deinem Leben. Es ist so. Was hast du denn in deinem Haus? Du sagst jetzt, na ja, Saatgut brauche ich. Dann brauche ich ja Saatgut. Saatgut. Gott gibt den Samen. Gott gibt nicht die Ernte. Manche Leute glauben, Gott gibt die Ernte. Sie beten. Vielleicht kennst du jemanden, die immer um die Ernte betteln. Herr, ich bin der große Ernte einfach. Bitte schenk mir eine Ernte. Und Gott sagt, was tust du denn mit Saatgut? Was machst du denn mit deinem Samenkorn? Was machst du denn mit deinem Samenkorn? Gehen wir zu Jesaja 55. Jesaja 55 hat er das schon beschrieben hier. Schauen wir mal. Jesaja 55. Da steht im Vers 10, denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt. Wie er dem Seemann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Das Wort kehrt nicht leer zurück. Es bewirkt genau das, wozu es ausgesandt ist. Aber es steht auch hier, er gibt Samen dem Seemann. Samen dem Seemann. Oder im 2. Korinther Kapitel 9. Schauen wir uns das an. 2. Korinther Kapitel 9. Vers 6. Denkt daran, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Hast du ein großzügiges Herz, hast du ein kleinliches Herz? So was, was du vorgenommen hast, nicht verdrossen, nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Hast du schon mal einen Bauer gesehen, der ungern das Saatgut auf den Acker schmeißt? Nein, er jubelt bereits bei der Aussaat, weil er bereits die Ernte sieht, die in 6 Monaten kommt. Nicht verdrossen, nicht unter Zwang, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Mein Vater war ein Bauer und der hat immer noch mit der Hand gesät. Und was ihm zugeschaut hast, hast du gesehen, wie der pfeift und wie der glücklich ist dabei, weil er das teure Saatgut wegschmeißen darf. Weißt du warum? Er gesungen hat dabei und gepfiffen, weil er schon beim Säen gesehen hat, was im Herbst am Acker ist. Er hat das gelbe Weizenfeld bereits als Vision gehabt. Das macht dich glücklich schon beim Sehen. Bist du ein fröhlicher Geber? Wenn nicht, dann bist du ein frustrierter Typ. Wundere dich aber nicht, wenn du frustriert bist, wenn du beim Samen ausstreuen, beim Geben keine Freude haben kannst. Wie sollst du noch eine Freude haben, wenn du erntest? Da wird es nicht viel zum Ernten geben. Gott liebt einen fröhlichen Geber. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Wie es in der Schrift heißt, reichlich gibt er den Armen. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Gott, Vers 10, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werdet ihr reich genug sein. In allem reich genug sein, um selbstlos auch schenken zu können, aussehen zu können. Und wenn wir diese Gabe überbringen, wird sie Dank an Gott hervorrufen. Und wenn wir dann die Ernte überbringen, wird sie Dank an Gott hervorrufen. Hör gut zu, Gott gibt nicht die Ernte. Gott gibt das Samenkorn und die Gebrauchsanleitung dazu. Und wenn du das Saatgut nimmst und der Gebrauchsanleitung folgst, dann ist die Ernte die automatische Folge. Du brauchst nicht auf die Ernte warten, wenn du nicht gesät hast. Wenn du kein fröhlicher Geber bist, so neidisch bist, geizig bist, einzügig bist, wundere dich nicht, wenn du nie in die Fülle des Lebens kommst. Geben heißt Leben und Leben heißt Geben. Und dann kommt der Regen, der bringt den Segen. Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werdet ihr reich genug sein, um selbstlos schenken zu können. Und wenn wir diese Gabe überbringen, wird sie Dank an Gott hervorrufen. Freunde, wir reden über das Fundament des Wohlstandes. Ohne Saat und Ernte gibt es keinen Wohlstand, weil die Ernte fehlt, in jeder Weise die Ernte fehlt. Denn euer Dienst und eure Opfergaben, wir sind immer noch bei 2. Korinther Kapitel 9 und jetzt sind wir beim Vers 12. Denn euer Dienst und eure Opfergabe füllen nicht nur die leeren Hände der Heiligen, sondern werden weiter wirken als vielfältiger Dank an Gott. Ernte Saat, Ernte Saat, Ernte Saat, Ernte Saat. Über die Generationen immer dasselbe Prinzip. Werden weiter wirken als vielfältiger Dank an Gott. Vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium Christi bekannt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. In ihrem Gebet für euch werden sie sich angesichts der übergroßen Gnade, die Gott euch geschenkt hat, eng mit euch verbunden fühlen. Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk. Freund, ich meine, das ist so eine klare Sprache. So eine klare Sprache. Es hängt alles von unserem Aussaat. Gott gibt das Saatgut, wir sehen es auf den Acker. Gott tut das, was du nicht kannst, und du tust das, was Gott nicht tut. Was kannst du nicht? Du kannst ja keinen Samenkorn produzieren. Verstehst du, ich habe noch nie einen Mann gesehen, der sich selber seinen männlichen Samen produziert hätte. Das macht Gott. Was tut Gott nicht? Gott tut das, was du nicht kannst. Du tust das, was Gott nicht tut. Was tut Gott nicht? Er schläft nicht mit deiner Frau. Das musst du selber machen. Stell dir vor. Sonst wirst du nie Vater werden, sonst wirst du nie Mama werden, wenn du nicht diesen Saat- und Ernteprozess durchlebst, der Kinderzeugung. Die nächsten 9 Monate ist wieder Gott an der Reihe. Er macht im Bauch der Mama Sachen, die bringst du nie hin. Das gelingt dir nicht. Kein Mensch kann das. Das ist wieder Gott dran. Dann kommt das Kind auf die Erde, dann bist wieder du dran, als Papa, als Mama. Und Gott hilft dir dabei. Da braucht man viel Hilfe in der Kindererziehung. Verstehst du es? Gott gibt das Saatgut und die Gebrauchsanleitung dazu. Und wenn wir der Gebrauchsanleitung folgen, ist die Ernte die automatische Folge. Und so gibt es einen Wachstumsmultiplikationsprozess. Egal worum es geht, immer dasselbe. Gott gibt Samen dem Sämann. Sag nie zu mir, ich habe kein Saatgut. Sag es nicht. Du hast Samenkorn, nur du tust momentan was anderes damit. Du isst momentan dein Saatgut auf. Verstehst? Ein Bauer würde das nie tun, die letzten 1000 Kilo Weizen dann noch ein Brot zu backen und dann halt dann verhungern hinterher, weil kein Saatgut mehr da ist. Würde nie tun. Das, was zur Neige geht, was immer weniger wird, das nimmt der Bauer, schmeißt am Acker, weil er weiß. Er weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert. Nicht nur in der Landwirtschaft, auch im persönlichen Leben, in der Mitarbeiterführung. Welches Saatgut legst du in die Mitarbeiter hinein? Welches Saatgut legst du in deine Kunden hinein? Welches Saatgut legst du in deine Kinder hinein? In die Menschen um dich herum. Das ist das, was du zurückbekommst. Und wir werden das nicht ändern können. Habsucht, die Wurzel allen Übels. Habsucht ist Götzendienst, steht im Kolosser Kapitel 3. Habsucht ist Götzendienst. Schauen wir noch einmal. Ist Götzendienst, da steht's. Im Vers 5. Und die Habsucht sollen wir töten, die ein Götzendienst ist. Habsucht, wenn du das alles nur der Ernte wegen tust für dich. Wenn dir die Ernte wichtiger ist als Gott, dann nennt man das Habsucht. Dann stimmen die Prioritäten nicht. Habsucht, die Wurzel allen Übels, beginnt aber schon bei der mangelnden Bereitschaft, sich vom Saatgut zu trennen. Du wirst es behalten. Du hast die Sucht, dass du das Samenkorn nicht loslässt. Die schmeißt du doch nicht weg. Du gibst doch nicht deine letzten 10 Euro weg, wenn du eh kein Geld hast. Freund, warum nicht? Vertrau auf das Gesetz von Saat und Ernte. Wer das Saatgut auf den Acker bringt, die Herzen anderer Menschen sind dargeboren, der hat immer eine gute Ernte. Wenn du das nicht tust, weil du habsüchtig bist. Zwei Arten von Habsucht, damit wir das nicht vergessen. Erste Habsucht, du kannst dich vom Samenkorn nicht trennen und wunderst dich, dass du keine Ernte hast, aber andere, die haben Überfluss. Die zweite Art von Habsucht ist, du tust die Dinge des Habens wegen und nicht des Dienens wegen. Wir sind berufen zum Dienen, wir sind nicht berufen zum Haben. Das Haben kommt automatisch auf uns zu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und der Gerechtigkeit Gottes, Matthäus 6, 33, dann wird dir alles andere, die ganze Ernte wird über dich kommen. Hinzugegeben werden, steht dann dort. Die Gerechtigkeit Gottes, die Natur Gottes in uns, danach sollen wir trachten. Und wenn du die Natur Gottes in dir bereits hast, dann hast du auch kein Problem mehr mit dem Geben. Die Natur Gottes ist eine gebende Natur. So sehr Gott die Welt geliebt, dass er gab. Er ist der Geber. Wir sind die Empfänger. Wir sind das Ergebnis. Okay? Möchtest du wissen, wie man Habsucht überwinden kann? Oder du fragst vielleicht jetzt, wie kann ich meine Habsucht überwinden? Wie kann ich meine Habsucht überwinden? Es fällt mir so schwer, ich möchte alles behalten, damit ja nichts weniger wird bei mir. Wenn ja nichts weniger wird, ja keine Mangel gibt, muss ich behalten. Und wenn du so denkst, hast du bald Mangel. Denn wenn du das Saatgut nicht loslässt, wirst du Mangel haben. Wie überwinde ich Habsucht? Ganz einfach. Durch Geben. Durch Spenden. Und Spenden ist ein Geschenk. Und an ein Geschenk knüpft man keine Verpflichtung des anderen daran. Wenn du mir was schenkst, dann kannst du nicht von mir erwarten, dass ich was Besonderes dafür tue. Weil sonst musst du sagen, ich gebe dir jetzt was, aber ich erwarte was von dir. Das ist ein Deal. Ein Tauschgeschäft, aber keine Spende. Okay? Wie überwinde ich die Habsucht? Einfach loslassen. Einfach geben. An nichts festhalten. Das Gesetz des Loslassens ist so wichtig. Nicht behalten wollen, loslassen. Ich muss diesen Tisch loslassen, wenn ich möchte, dass ich in Amerika ankomme. Ich kann da an dem Tisch sitzen, solange ich will, und mich festhalten und. Mit all welchen Gründen mich da festhalten und gleichzeitig wünschen, dass ich eben woanders bin, woanders hinkomme. Du wirst nicht woanders hinkommen, wenn du nicht loslässt. Du hast ein Buch in der Hand und möchtest, dass Gott dir etwas schenkt. Er kann dir nichts schenken, wenn du zuerst das loslässt, damit deine leeren Hände, er füllt die leeren Hände der Heiligen, haben wir gelesen. Die leeren Hände füllt er, nicht die vollen Hände. Wir müssen erst loslassen, dass unsere Hände leer sind. Und dann können wir reichlich empfangen. So überwindet man Habsucht. Indem man sich vielleicht einmal überwinden muss und einmal wirklich was spendet. Auf einen guten Ackerboden bringt. Und das zum Lifestyle macht. Monat für Monat. Und du wirst sehen, wie du dann Monat für Monat erntest. Du wirst sehen. Ich weiß es alles aus eigener Erfahrung. Ich bin den Weg gegangen, mein Freund. Den Weg gegangen. Ich habe das alles selber erlebt. Okay, wer von euch möchte gerne etwas mehr haben, zum Beispiel etwas mehr Geld? Blöde Frage, was? Brauchst die Hand nicht heben jetzt, weil es eh keiner sieht. Das ist ein Video. Wer von euch möchte mehr Geld haben? Ist gut. Geld ist etwas Gutes, wenn es in den Händen der Guten ist, in den Händen des Reiches Gottes ist. Kann man so viel Gutes tun. Aber wenn den Reich Gottes Leuten, den Christen gesagt wird, arm sei es besser, damit es nicht verführt wirst, etc. Verführt wirst, dann haben die Menschen den Eindruck, sie müssen arm bleiben, damit sie auch nicht verführt werden. Und dann berufen sich diese Prediger auf diese Bibelstelle. Ich lese dir jetzt eine vor, auf die sich manche Prediger berufen und dabei sagen, den Leuten sagen, arm sei es besser als reich sein. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 17. Auf diese Bibelstelle berufen sich manche. Und sie sind gegen diese Wohlstandsprediger, wie sie es nennen, ist wurscht, etc. Wer gegen die Wohlstandsprediger ist, hat das Evangelium nicht verstanden. Gott will, dass seinen Kindern wohl ergeht. Das hat nichts mit Geld zu tun. Du brauchst kein Geld dazu, um dass es dir wohl ergeht. Aber Geld gibt dir viele Optionen, um Menschen zu segnen. Wenn aber Geld dir wichtig ist als Gott, dann ist das Geld nicht gut in deinen Händen anvertraut. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17. Ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Sie sollen wohltätig sein, die Reichen, reich werden an guten Werken, freigebig sein und was sie haben mit anderen teilen. So sammeln sie sich einen Schatz als sichere Grundlage für die Zukunft, um das ewige, das wahre Leben zu erlangen. Ich lese es jetzt bewusst noch einmal. Denn du musst schon etwas böse Absicht haben, wenn du diese Bibelstelle nimmst, um anderen Leuten zu sagen, dass es besser ist, wenn du nichts hast. Ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern die Hoffnung setzen wir auf Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Wohlstand. Sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken. Wohltätig sein kann ich doch nur, wenn ich etwas habe, was anderen wohltut. Wohltätig heißt, ich tue etwas, was dir wohltut. Sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigebig sein, großzügig sein und was sie haben mit anderen teilen. Eben Großzügigkeit. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. So sammeln sie sich einen Schatz als sichere Grundlage für die Zukunft, um das wahre Leben zu erlangen. Okay. Wie überwinden wir Habsucht? Indem wir beginnen, großzügig zu sein, loszulassen, freigebig zu sein, reichlich sehen. Dann werden wir reichlich ernten. Und dann setzt du einen Prozess in Gang, der sich Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag wiederholt. Doch, steht doch hier, oder? Gott will, dass seine Kinder das Geld haben, um den Auftrag, den er für die Menschen hat, umsetzen zu können. Gott will, dass du reichlich versorgt bist, auch mit Geld, damit du den Auftrag, den Gott dir gibt, umsetzen kannst, mit Großzügigkeit den Menschen gegenüber leben kannst. Okay? Ja, stell dir mal vor, Gott gibt dir eine Idee. Wer von euch hat schon mal eine gute Idee bekommen? Eine gute Idee bekommen. Wer von euch? jeder. Alles Gute kommt von oben. Der Heilige Geist gibt dir eine gute Idee. Der Teufel gibt dir keine gute Idee. Der hat keine guten Ideen in seinem Lager. Der ist nur auf Zerstörung ausgerichtet. Er hat nur eins im Sinn, die Schöpfung Gottes, auf denen Hass hat, zu zerstören. Vom Teufel kommt keine gute Idee. Gott verteilt die guten Ideen. Und die kriegen auch die Menschen in der Welt die guten Ideen, denn Gott ist kein Anseher der Person. Gott sagt nicht, okay, du warst jetzt 10 Sonntage jeden Tag in der Kirche, jetzt gib wieder eine gute Idee. Nein, er schenkt sie dir. Er erwartet keine Vorausleistung von dir, dass es erkaufen oder verdienen muss, dass es eine Idee gibt. No. Er muss nur sehen, dass du auch etwas damit tust. Gott hat vielleicht gesehen, dass Menschen dieser Welt, die zum Teil auch viele ein gutes Herz haben, viel fleißiger sind im Umsetzen von guten Ideen als religiöse Leute, die immer gleich das Problem sehen, das damit verbunden ist, wenn man das jetzt doch tatsächlich tut, haben wir ein Problem und da könnte ja nicht was passieren und was ist, wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir uns schämen und. Solche Leute gibt's. Viele in christlichen, religiösen Bereichen. Gott verteilt die Ideen an die Menschen, von denen er weiß, die tun was damit, die machen was draus. Gott gibt dir eine Idee. Die Ideen, die du hast, kommen nicht aus dir, so gescheit bist du nicht. Ja, da gibt's vielleicht eine Kombination. Der Heilige Geist hilft dir, gibt dir einmal einen Schub und dann setzt du dein Know-how ein und schon passt die Sache und es läuft. Ja, das stimmt schon. Aber die Idee grundsätzlich kommt von Gott. Der Heilige Geist ist der Kreativste, den es gibt. Er verteilt die Ideen. Und du sagst, ja, Gott gibt mir eine Idee. Und du sagst, aber das Geld, das ich dabei verdiene, gehört mir. Gott gibt eine Idee und du lieferst die Ernte nicht ab. Nicht einmal einen kleinen Teil davon. Glaubst du, dass er da wieder mal eine gute Idee gibt, wenn du es nicht fließen lässt? Willst du flüssig sein, Freund, dann musst du es fließen lassen. Willst du flüssig sein, musst du es fließen lassen. Und daraus resultiert das Gesetz des Zehnten. Den 10. Teil des Einkommens sollen wir zurückinvestieren in das Reich Gottes, in den Tempelbau zurückinvestieren. Denk an Haggai Kapitel 1. Zurückinvestieren in den Tempelbau. Das ist das, warum Gott dir eine gute Idee gibt, weil er erwartet, dass du ihm 10%, wenn du willst, an Provision oder was immer, oder Lizenzgebühr, klingt besser, zurückgibst in den Leib Christi. Gott ist so großzügig, mein Freund, er gibt dir die Idee und erlaubt dir sogar 90% von der Ernte zu behalten. Aber die meisten Leute regen sich auf über die 10%, die sie geben sollen, anstatt dass sie sich freuen über 90%, die sie behalten dürfen. Verstehst du das Konzept? Du kannst nicht erwarten, dass Gott dich mit Ideen segnet, wenn du ihm seinen Anteil immer wieder fernhältst von ihm. Okay? Denk mal drüber nach. Weißt du, die Leute, die viel Geld verdienen, die haben gute Ideen gehabt. Ja, es gibt Leute, die erben, natürlich. Von denen rede ich mal nicht. Aber die Leute, die was schaffen, die schöpferisch tätig sind, haben Ideen bekommen von Gott. Von Gott. Man hat gesagt, vom Universum, das ist wurscht, wie du ihn nennst. Er ist dein Vater, wenn du in Christus bist. Wenn du in Christus bist. Er schenkt dir durch den Heiligen Geist seine Ideen. Er gibt dir Aufträge, indem er dir Ideen schenkt, gibt dir den Auftrag, er erwartet davon 10% Lizenzgebühr und du führst es ihm nicht ab. Was glaubst du, er tut? Er gibt nächstes Mal die guten Ideen beim anderen. Okay? Das ist das Prinzip des Zehnten. Kannst du im Malachi nachlesen? Schreiben wir mal zum Malachi. Das hat die letzte Seite im Alten Bund. Darf der Mensch Gott betrügen? Kapitel 3, Vers 8. Darf der Mensch Gott betrügen? Denn ihr betrügt mich. Doch ihr sagt, womit betrügen wir dich? Mit den Zehnten und Abgaben steht da. Dem Fluch seid ihr verfallen, doch ihr betrügt mich weiter, ihr das ganze Volk. Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus des Reiches Gottes, damit in meinem Haus, im Leib Christi, Nahrung vorhanden ist. In meinem Tempel, im Leib Christi, Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich doch auf die Probe, spricht der Herr der Heere, und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Denn Fresser wäre ich von euch ab, damit ihr nicht die Früchte eurer Äcker vertilgt und damit der Weinstock auf eurem Feld nicht ohne Ertrag bleibt. Freund, ich weiß, diese Bibelstelle wird sehr häufig missbraucht, um dich zu etwas zu verpflichten. Aber du brauchst dich nicht verpflichten lassen. Gott liebt den fröhlichen Geber. Was du dir in deinem Herzen vorgenommen hast, das und das geht, nicht was andere vorschreibt. Aber es gibt ein Prinzip. Prinzip von Saat und Ernte. Lesen wir nochmal. Darf der Mensch Gott betrügen? Denn ihr betrügt mich. Doch ihr sagt, womit betrügen wir dich? Mit den Zehnten und Abgaben. Dem Fluch seid ihr verfallen, doch ihr betrügt mich weiter, ihr das ganze Volk. Wir lesen aus Malachi Kapitel 3, Vers 9 jetzt. Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten im Vorratshaus, damit in meinem Tempel, im Leib Christi, Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Herre. Wir dürfen Gott sogar auf die Probe stellen in diesem Thema. Und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabgieße. Freund, vom Himmel kommt kein Geld runtergeflattert. Er schenkt Ideen, so wie er möchte. Wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Okay? Das ist das Prinzip des Zehnten. Das Gesetz von Saat und Ernte hat sich nicht geändert. Ja, das steht noch im Alten Testament. Gilt aber auch für den Neuen Bund. Nur im Neuen Bund ist es viel wichtiger noch, dass du dich selbst hundertprozentig hingibst. Nicht nur 10% deines Einkommens, sondern du dich selbst, damit Gott durch dich Dinge tun kann. Das ist der große Unterschied zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Im Alten Bund hat er 10% abgeliefert, von dem, was er durch die Ideen, durch das Wachstum Gottes, Gott schenkt das Wachstum im Ackerboden, nicht du, Gott schenkt es. Damit hat es als Prinzip gegolten. Im neuen Bund gibst du dich total selber hin. Total. Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12, Vers 1. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Du gibst dich hundertprozentig hin. Dann bist du ein Teil seines Leibes. Er ist dein Haupt. Er arbeitet durch dich. Das setzt aber das Gesetz von Saat und Ernte nicht außer Kraft. Und wenn Gott dich segnet mit Ideen, dann erwartet er, dass die 10%ige Lizenzgebühr, wenn du so willst, wieder in den Leib Christi zurück investierst. Oder mehr. Er ist so großzügig. Gott ist so großzügig, mein Freund. Er lässt dir 90%. Sei dankbar für die 90%. Oder investier zurück 20% und sei dankbar für die 80%. Das darfst du es selber entscheiden. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer gar nichts sät, wird gar nichts ernten. Mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du gemessen werden. Ich möchte euch einfach ein paar solche Prinzipien noch mitgeben auf dem Weg. Habsucht überwindet man, indem man das versteht. Verstehst, wenn du einen Deal machst, und du darfst 90% vom Ertrag behalten, ist das immer ein guter Deal. Wenn du eine Idee geschenkt bekommst und du darfst 90% behalten von den Gewinnen, die du dabei machst, dann ist das Großzügigkeit. Und wenn du die 10% auch behältst, weil du nicht trennen kannst davon, dann verfällst du der Habsucht und die Wurzel allen Übels. Eine weitere Sache möchte ich erinnern dran. Du möchtest von Gott die göttliche Gesundheit haben. Geschenkt. Göttliche Gesundheit ist ein Geschenk. Aber du sagst gleichzeitig, aber mit meinem Geld mache ich, was ich will. Glaubst du, Gott ist damit zufrieden mit dir, einverstanden mit der Denke? Du möchtest immer was von ihm, aber bist nicht bereit, mit ihm den Bund zu erfüllen. Bund heißt, alles, was ihm gehört, gehört dir. Was dir gehört, gehört aber auch alles ihm. Auch dein Geld. Nur mal, hier hängen so viele Menschen und beklagen sich, warum sie krank sind. Und es steht so geschrieben, er hat all meine Krankenleiden getragen. Durch seine Wunden bin ich geheilt, steht so geschrieben. Und sie erleben es aber nicht wirklich und, und. Ist ja logisch. Der Deal ist nicht komplett. Du möchtest von ihm göttliche Gesundheit, sagst aber gleichzeitig, mein Geld geht dich nichts an. Mit dem mache ich, was ich will. Das kann nicht funktionieren. Ich möchte nur ein bisschen herausfordern und ein bisschen, vielleicht findest du was heraus, wo du hängst. Damit du diesen Knoten, an dem du hängst, wo das alles auf, der Fluss aufgehalten wird, damit du diesen Knoten öffnen kannst. Und auf einmal beginnst zu fließen. Wenn im Schlauch ein Knoten ist, dann stoppt's. Wenn du flüssig sein willst, dann musst du es fließen lassen. Fließen lassen. Da darf kein Knoten im Schlauch sein. Okay? Logisch, oder? Macht Sinn. Gott ist nicht kleinlich. Gott hat Gesetzmäßigkeiten eingerichtet. Wenn wir diesen Gesetzmäßigkeiten, Geboten folgen, dann fließt der Segen. Du kannst nicht sagen, Herr, schenk mir göttliche Gesundheit, aber mit meinem Geld mache ich, was ich will. Nun, weiterer Punkt. Geld, das Gott dir gibt und verdienen lässt, hat eine Mission. Gott hat eine Mission. Er baut Leib Christi. Die Welt erreichen, geht hin ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf, steht im Haggai. Geht ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Das ist das Bild vom Evangelisten. Der Evangelist geht in die Welt und schafft das Baumaterial herbei, Menschen. Und Gott möchte aus diesem Baumaterial den Tempel Gottes bauen, im neuen Bund. Das ist der Mensch in Christus, der Leib Christi. Und wenn Gott dir Geld verdienen lässt, und das tut er mit Begeisterung, das kann ich ja sagen, dann hat dieses Geld, das du damit verdienst, eine Mission. Die Mission heißt, deine Berufung auszuführen damit. Und nicht irgendein System leben, dass du immer nur mehr Geld kriegst, aber nicht das Richtige damit tust. Gott will, dass du Geld verdienst, damit du am Tempelbau teilhaben kannst. Das ist die Mission. Geld hat eine Mission. Geld ist ein Missionar. Hast du gewusst, dass man mit Geld Dinge tun kann, die man ohne Geld nicht tun kann? Gott weiß das auch. Wir sind auf dieser Erde. Geld ist sonst nichts als ein Tauschmittel. Ein Tauschmittel. Ein Tauschmittel. Nochmal, damit wir das wirklich verstehen. Geld hat eine Mission. Geld ist ein Missionar. Gott gibt dir eine Idee. Du setzt sie um, verdienst damit Geld und investierst zurück. Nachdem du deinen Lifestyle wirklich gut auch finanziert hast, gibst du, investierst zurück. Er sagt zwar, wir sollen die Erstlingsgabe in den Leib Christi geben, so wie es im alten Bund auch war. Aber das Wesentliche an der Sache ist, bist du überhaupt bereit, in den Aufbau des Leibes Christi zu investieren? Römer Kapitel 12 haben wir gelesen, oder? Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst. Ich mich selbst, du dich selbst. Als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Freund, du kannst Messen besuchen oder Gottesdienste besuchen in der Kirche, so wie du willst. Wenn du dich selbst nicht hingibst, dann war das nicht viel wert. Dann hast du nur eine religiöse Pflicht erfüllt. Davon hat der Leib Christi nichts, ob du in die Kirche gegangen bist oder nicht. Du hast nur dein Gewissen befriedigt, aber wenn du rauskommst, lebst du weiter wie bisher. Freund, es hat nichts mit Gott zu tun. Hingabe, lebendiges, heiliges Opfer, sich selbst hinzugeben. Geld hat eine Mission. Wenn du Geld hast, ist das ein Zeichen dafür, dass du ein Missionar sein sollst. Ein Missionar. Ein Missionarsherz. Deutschland ist ein Missionsfeld. Afrika ist bei weitem nicht mehr das Missionsfeld, so wie Deutschland es ist. Amerika ist ein Missionsfeld, weil so viel... Weil in Amerika gibt es viele, viele Christen. Viele, viele. Ich bin über 40 Jahre jetzt dort. Viele, viele Christen. Große Gemeinden mit tausenden Leuten am Sonntag. Aber für viele ist es auch nur Tradition, so wie bei uns. Aber es geht halt dort mehr in die Kirche als hier, weil dort der Gottesdienst einfach ein Erlebnis ist. Eine Ermutigung, eine Inspiration. Wenn du schon mal in einem warst, dann weißt du das. Darum gehen dort so viele Leute in Kirchen. Das heißt aber nicht, dass ihr Leben auch wirklich Jesus gegeben haben. Ist auch eine Tradition, muss man mal sagen. Geld hat eine Mission. Wenn du eines hast, ist das ein Zeichen dafür, dass du ein Missionar bist oder sein sollst, der dies mit diesem Geld das tut, was Gott damit tun würde. Denn es ist dir nur anvertraut. Und ob du ein guter Verwalter bist oder nicht, das darfst du entscheiden, aus deinem freien Willen. Gott gibt jedem gerne. Gott gibt jedem gerne Geld, jedem. Aber nur dem, der ein guter Verwalter ist. Jedem guten Verwalter gibt er gerne Geld. So wie du es auch tun würdest, wenn du einen guten Verwalter hast, dann vertraust du ihm viel an. Da gibt es das Gleichnis von den Talenten. Wer aus einem 10 macht, und einem 5 macht, eins vergräbt, haben wir alles schon besprochen in der Bibelschule, ausführlich. Wenn du ein guter Verwalter bist, wird Gott dir viel anvertrauen. Wenn du habsüchtig bist, nicht loslassen kannst oder den Anteil, der Gott gebührt, nicht wirklich ablieferst, keine Lizenzgebühr mehr zahlst, wird er dir auch keine guten Ideen mehr schenken. Dann wirst du weiter im Schweiße des Angesichtes dein Brot verdienen müssen. Was ist ein guter Verwalter? Ein guter Verwalter ist jemand, der mit dem, was ihm anvertraut wurde, das tut, was der ihm anvertraut hat, damit tun würde. Ein guter Verwalter ist jemand, der mit dem, was ihm Gott anvertraut hat oder ein Mensch anvertraut hat, das tut, was der damit tun würde, der ihm es anvertraut hat. Logisch. Wenn du immer was anderes tust, sagst du, Mama, ich würde dir 1.000 Euro anvertrauen mit dem Auftrag, die 1.000 Euro auf die Bank zu bringen oder eine Rechnung zu bezahlen bei der Firma da drüben. Und auf dem Weg von hier zu der Firma da drüben begegnest du ein paar Leuten, die haben ein paar gute Ideen und schon tust du mit den Tausender was anderes und der Tausender kommt nie dort an, wo er ankommen sollte, was du den Auftrag dafür gehabt hättest. Glaubst du, dass ich dir nochmal 1.000 Euro anvertrauen würde, wenn du mit dem Anvertrauten gut andere Dinge tust, als was der tun würde, der das anvertraut hat? Denk mal drüber nach. Hausverstand. Gott gibt jeden guten Verwalter, jede Menge. Der, der 10, ein Talent bekommen hat, 10 draus gemacht hat, der hat gesagt, ich werde dich viel mehr anvertrauen, ich werde dich über große Städte setzen. Und der, der es vergraben hat, damit er es wieder zurückgeben kann, weil der Gott ist ja streng und so, dem hat er gesagt, du nichtsnutziger Knecht, nehmt ihm es weg. Und gibt es wem? Dem, der 10 hat, denn dem hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Hat Jesus gesagt. Du sagst vielleicht jetzt immer unchristlich. Na, Christus hat es gesprochen. Wie kann da etwas unchristlich sein, was Christus gesprochen hat? So funktioniert Reich Gottes. Wir sind alle Verwalter Botschafter an Christi statt. Verwalterschaft ist der Schlüssel zum Wohlstand auf dieser Erde. Verwalterschaft. Du kannst ja nichts mitnehmen. Du verwaltest nur deine Firma. Sie ist zur Verwaltung anvertraut. Sobald du sagst, die gehört mir, die Firma, die geht Gott nichts an, ja, dann kannst du erst weiter im Schweiß des Angesichtes dein Brot verdienen. Gott vergibt dir natürlich, weil er sehr großzügig ist, aber die Ernte bleibt auch aus. Verwalterschaft ist der Schlüssel zum Wohlstand auf dieser Erde. Da kannst du nichts mitnehmen. Du hast auch nichts mitgebracht, wie du gekommen bist. Nicht einmal Unterhosen hast du angehabt. Okay? Wir müssen uns die Dinge bewusst machen. Wir müssen bereit sein, zu Kerzengrad miteinander zu reden. Ich will euch ja helfen. Verstehst? Ich möchte euch helfen, frei zu werden von jeder Art von Habsucht, denn Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Verwalterschaft, der gute Verwalterschaft, ist der Schlüssel zum Wohlstand auf dieser Erde. Und jetzt die Frage an dich. Kann dir Gott wirklich etwas anvertrauen? Würdest du das auch damit tun, was er damit tun würde? Oder würdest du deinen Luxus erhöhen? Gott hat nichts gegen Luxus. Was? 90% von viel ist viel. 90% von wenig ist wenig. Aber er lässt immer 90%. Wenn du 1 Million verdienst und es bleiben dir 900.000 und 100.000 gehören in den Leib Christi investiert, dann ist das das Minimum, aber er hat nichts dagegen, wenn du mit den 900.000 ein bisschen Luxus hast. Gott hat nichts gegen Luxus. Er hat was dagegen, wenn du dich nicht an die Spielregeln hältst. Wie steht im Malachi? Darf der Mensch Gott betrügen? Wenn er betrügt mich, womit? Betrügen wir dich mit den Zehnten und Abgaben? Bring doch den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit mein Tempel, der Leib Christi, Nahrung hat. Ja, stellt mich auf die Probe und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen auf euch im Übermaß herabgieße. Denn Fresser wäre ich ab, der dann versucht, von dir wieder zu fressen, den wäre ich ab. Ich muss euch herausfordern. Ich möchte, dass ihr in die Fülle hineinkommt. Ich möchte wirklich, dass ihr loslässt, dort, wo ihr noch hängt. 90% darfst du behalten, ist es nicht spitze. Wenn du die 10% ihm auch noch wegnimmst, für die Idee, die er dir gegeben hat, für die Hilfe, für die Kunde, die er dir geschickt hat, für die Spitzenmitarbeiter, die er geschickt hat, dann die 10% auch noch wegnimmst dem Herrn, dann darfst du nicht wundern, wenn dein Erfolg nicht so gut ist, wie er sein könnte und du ständig im Schweiß des Angesichtes mit allen Problemen selbst lösen musst und. Sei ein guter Verwalter. Kann er, der Vater, dir wirklich was anvertrauen, weil du damit das tust, was er damit tun würde? Wenn ja, dann wird er dir immer mehr anvertrauen. Ja, eine weitere Frage, die immer kommt, immer und immer wieder kommt. Wo soll ich denn wirklich investieren im Reich Gottes? Wie weiß ich denn, wo meine 10% hingehören? Weil, da gibt es die unterschiedlichsten Lehren dazu. Manche sagen, gehören in die Gemeinde, wo du gehst, obwohl du dort keine Nahrung mehr kriegst, weil du schon so viel lange dort bist und die Botschaftenschule auswendig kennst und gar nicht mehr weiter wächst im Geist. Stellst du dich so, wie wenn einer erlebt hat, glaube ich, in die 3. Klasse Volksschule geht, nur weil er einmal dort hingegangen ist, bleibt er dort. Freund, du musst wissen, es geht nicht um die lokale Gemeinde, es geht um den Leib Christi, wo Tempel gebaut wird, dort gehört es hin. Dort, wo Tempel gebaut wird. Schau heute einfach ausschauen nach, wo ist die Hand Gottes? Wo ist Gott am Wirken? Wo blühen die Menschen auf? Wo kriegst du deine Nahrung, deine geistliche, die dich zum Wachsen bringt? Nicht, damit du wieder Wochen über die Runden kommst, die dich zum Wachsen bringt. Suche die Hand Gottes. Dort, wo Gott am Arbeiten ist, dort hilfst du ihm dabei. Mach Gott keine Vorschriften, was er mit deinen 10% tun soll oder mit deinen 20 oder 30, je nachdem, wie großzügig du bist. Mach ihm keine Vorschriften. Das würde er nicht sowieso nicht tun, was du ihm empfiehlst. Gott braucht keine Berater für den Tempelbau. Er weiß, wie man Tempel baut. Nein, schau einfach, wo ist Gott am Wirken? Wo lebt etwas? Wo geschieht etwas? Wo rührt sich denn was? Und dort hilfst du Gott mit deinen 10%. Denn dort will er, dass du auch investierst. Investiere dort, wo der Geist Gottes wirkt. Der Heilige Geist spürbar ist. Dort ist auch seine Salbung. Die Salbung des Heiligen Geistes sorgt für die Fruchtbarkeit deines Saatguts. Wo die Salbung fehlt, fehlt die Power Gottes. Wo die Power Gottes fehlt, passiert nicht viel. Leider gibt es zu viele solche Gemeinden. Zu viele. Wo eigentlich nichts passiert, als dass eine Tradition hochgehalten wird. Haben wir immer so gemacht, haben wir immer gepredigt, wir ändern nichts. Der Heilige Geist kriegt bei uns nicht den Raum, den er gerne hätte, weil er könnte sein, dass der Heilige Geist etwas tun möchte, womit wir nicht zurechtkommen, haben wir noch nie erlebt und da sind wir immer vorsichtig. Solche Gemeinden gibt es jede Menge. Jede Menge. Wo investierst du, wohin gibst du deine Lizenzgebühren für die Ideen, die Gott dir gibt, für den Segen, den Gott dir gibt, für den Regen, den er dir schenkt, damit es wächst? Dort, wo Leib Christi gebaut wird und nicht irgendein religiöses Werk durchfinanziert werden muss. Okay? Gott finanziert seine Gemeinde. Ich brauche seine Gemeinde nicht finanzieren. Wenn ein Pastor zu mir sagt, wenn ihr nicht spendet, müssen wir die Gemeinde zusperren, dann würde ich sagen, sperre sie zu, wenn Gott sie nicht finanziert, freiwillig, wenn Gott sie nicht mit der fröhlichen Geber finanziert, dann brauche ich auch nicht finanzieren. Denn dann ist die Hand Gottes nicht am Werk. Hat sich die Hand Gottes zurückgezogen. Schau immer, wo wird Leib Christi gebaut. Investiere dort, wo auch der Geist Gottes sich bewegt. Das bringt Fruchtbarkeit. Verstehst? Schau einfach noch. Wo tut sich was? Wo tut sich was? Das machen doch die Aktienkäufer auch so. Die schauen immer, in welcher Firma tut sich was, in welchem Fonds tut sich was. Dort wird wieder investiert. Weil das ein fruchtbarer Boden ist, rein wirtschaftlich gesehen. Wenn deinem Geben keine Ernte folgt, mein Freund, und du immer weniger hast nach dem Geben, dann stimmt was nicht mit dem Ackerboden. Der Ackerboden ist dein Herz. Stell dir vor, du gibst und gibst und gibst und säst und säst und säst und es kommt nichts zurück. Die Ernte bleibt trotzdem aus. Was kann das sein? Die Ursache sein, der Ackerboden. Wenn du dein Samenkorn auf die Asphaltstraße schmeißt, auf zu betonierten Boden, auf den Parkplatz schmeißt, kannst geben und geben und geben, so wie du willst. Kommt keine Ernte zurück. Verhärtetes Herz, zu betoniertes Herz, könnte ja sein, oder? Manche Leute haben ein zu betoniertes Herz. Hartes Herz, verletztes Herz, bitteres Herz, Bitterkeit. Unvergebenheit in deinem Herzen bringt natürlich keine Fruchtbarkeit. Gehen wir zu Matthäus 5. Matthäus 5, Jesus spricht hier, 5, Vers 23. Matthäus 5, Vers 23. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und erst dann komm und opfere deine Gaben. Hat Jesus gesagt. Du kannst nicht erwarten, dass die Ernte zurückkommt, wenn dein Herz voller Bitterkeit ist, voller Unvergebenheit ist. Wenn du nachtragend bist oder andere verleumdest oder in der Gerüchteküche arbeitest oder was immer es ist. Kannst du nicht erwarten, dass dein Saatgut, das du ausstreust, Frucht bringt. Freund, Hausverstand. Logo. Darum heißt das Wort Gottes Logo. Das geschriebene Wort heißt Logo. Logisch. Gott ist logisch, total logisch. Und in dem Moment, wo es bei dir in deinem Herzen zum Rhema wird, zum gesprochenen Wort, mit Vollmacht gesprochenen Wort, was hier steht, Bekenntnis wird, in dem Moment beginnt Leben in deinem Leben. Okay? Well, die Stunde ist wieder vorbei und wir werden eine dritte Stunde zu dem Thema haben, weil ich habe noch einiges hier notiert. Es ist so wichtig, dass wir zusammenfassen, gerade um das Thema Fundament des Wohlstandes. Der Teufel hat eine Freude dabei, wenn Christen arm sind und daher nicht tun können, was Gott ihnen aufträgt zu tun. Oder Freude dabei. Und die Freude, die nehmen wir ihm. Okay, bist du für? Dann hör dir auch die nächste Stunde an zu diesem Thema. Und du wirst frei werden. Und auf einmal wird Realität in deinem Leben, was du so lange geglaubt hast, dass möglich sein muss, aber vielleicht noch nicht in deinem Maß passiert ist. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Nach dem Maß, mit dem du misst, wirst du gemessen werden. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, wunderbare Tage, viel Regen und Segen von oben für eure Arbeit und wir sehen uns in der nächsten Stunde.